standest du schon mitten im Schlamassel und hast dich gefragt, hätte es Schlimmeres verhindert, wenn ich etwas gesagt hätte, wenn ich interveniert hätte und nochmal das Wort ergriffen hätte? Also mir jedenfalls kam dieser Gedanke schon so manches Mal. Hinterher kann man dann leider nichts mehr ändern. Doch solange so ein Zeitfenster noch offen ist, zu intervenieren und Schlimmeres zu verhindern, da kommt es auf uns an, was wir tun. Da wird es spannend. Und genau in so einem Moment, wo es noch möglich ist, etwas zu tun und etwas zu sagen, bevor es zu spät ist und die Katastrophe eintritt, in so einem Moment befindet sich Abigail jetzt. Und wir haben gerade eben schon von Abigail gehört. Am Ende der Verse, die Diana gelesen hat, ist sie genau an diesem Moment. Noch ist nichts Schlimmeres passiert. Die Pläne für die Katastrophe, die stehen zwar, aber das Zeitfenster ist noch offen, man kann noch intervenieren. Aber erstmal ganz grundsätzlich zu Abigail. Abigail ist eine der Frauen, die mir aus dem Alten Testament so auch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja, weil sie mutig ist, weil sie auch kühn ist. Und vor 2 Wochen haben wir schon von Ruth gehört, die so mutig war, mit ihrer Schwiegermutter in ein fremdes Land zu gehen und sich dann auch um sie zu kümmern. Und letzte Woche haben wir von Esther gehört, die ja trotz Angst, ja, sterben zu müssen eventuell, wenn sie vor den König tritt, doch dann vor den König zu treten und für ihr Volk einzutreten. Also auch eine mutige Frau. Und heute möchte ich euch Abigail vorstellen und darüber ein bisschen reden. Und ihre Geschichte wird uns in 1. Samuel 25 erzählt. Ein bisschen was haben wir eben schon gehört. Und wir brauchen noch ein bisschen Kontext, um zu verstehen, wer Abigail ist. Sie tritt in der Erzählung rund um König David auf. Und David ist aber in der Geschichte, um die es heute geht, noch nicht der große König David, den wir dann vielleicht so aus späteren Erzählungen kennen. Wir befinden uns jetzt hier gerade noch in der Zeit, in der er, naja, als Bandenführer umherreist. Saul ist noch König, vom Propheten Samuel gesalbt. Ich habe gerade die Parallele gestern auch festgestellt, als dann die Krönung kam und ich sehe im Text die ganze Zeit um Königssalbungen ging. Es war aber ein Zufall, es war nicht beabsichtigt, es war nicht die royale Woche. Aber Saul war noch von Samuel gesalbt. Jedoch ist Saul mittlerweile von Gott verstoßen, weil er sich über einen Befehl Gottes hinweggesetzt hatte und ungehorsam geworden war. Deswegen hatte Gott den Propheten Samuel auf die Suche nach einem neuen König geschickt. Und der hatte dann in dem Hirtenjungen David den erkannt, den Gott ja als König einsetzen wird. Und David wurde gesalbt, aber eben nicht direkt König, denn Saul lebte ja da auch noch. Und David kam erstmal an Sauls Hof und wurde dort recht schnell erfolgreich. So erfolgreich, ja, dass Saul eifersüchtig wurde und begann, ihn zu hassen. Und Saul trachtete dann mehr und mehr nach dem Leben von David. Und David floh. Und naja, David schlug sich so als Bandenführer durch. Und in dieser Zeit befinden wir uns. David ist auf der Flucht vor Saul, schlägt sich durch und versteckt sich auch immer wieder. Und bislang war der Prophet Samuel, der ihn gesalbt hatte, einer, bei dem er Schutz finden konnte und der ihm auch als treuer Berater zur Seite stand. Doch, ja, Samuel war alt geworden und ist nun tot. So fängt die Geschichte an. Der Mann, der als Prophet David den Willen Gottes mitgeteilt hatte, der war nun tot. Und die Worte haben wir schon gehört von Diana. Abigail ist mit Nabal verheiratet, einem Mann, der wirklich sehr negativ beschrieben wird. Also sie wird ganz positiv beschrieben, klug und gut aussehend. Und bei ihm ist ja nur das ganze Gegenteil der Fall. Ein harter, schlechter Mensch. Sogar sein Name, Nabal, sagt das aus. Nabal, das bedeutet so viel wie Narr oder Dummkopf. Also wirklich kein positives Bild, was von ihm gezeichnet wird. Und obwohl David eigentlich friedliche und freundliche Absichten ihm gegenüber hat und ihm das dadurch zeigt, dass er Nabals Tieren Weideschutz gewährt, ist Nabal stur und uneinsichtig und unhöflich und ja, er gibt David nichts von seinem Essen ab. Er will nichts abgeben. Obwohl er ein reicher Mann ist, ist er egoistisch und geizig und versteht überhaupt nicht, dass er mit seiner unfreundlichen Art einen Konflikt hervorruft. Ja, ganz ehrlich, so wie Nabal hier beschrieben wird, da kommen mir schon einige Menschen vor Augen, die etwas von diesem Nabal auch haben. Menschen, die, naja, rüpelhaft um sich schlagen und rechthaberisch auftreten, nur so ihren eigenen Stiefel durchboxen, sich uneinsichtig und stur zeigen, auch die Zwischentöne nicht wahrnehmen, sich nicht ins Gegenüber hineinversetzen können. Menschen, über die man manchmal sagt, also mit dem kann man nicht reden, der ist stur. Ja, man denkt vielleicht an einen Schwiegervater, einen Chef oder Politiker oder. Wahrscheinlich kennen viele von uns jemanden, der stur und hart ist und mit seinem Verhalten Beziehungen zerstört, Menschen verletzt und Konflikte verursacht. Und naja, wahrscheinlich kennen wir auch Frauen, die es dann irgendwie oft doch sind, natürlich nicht immer nur, aber die hinter solchen sturen Menschen aufräumen und die Wogen glätten. Nabal jedenfalls lehnt Davids Bitte ab und stößt ihn vor den Kopf. Er weiß gar nicht, was er damit verursacht. Seine Uneinsichtigkeit und sein Geiz und seine Sturheit rufen wirklich jetzt einen großen Konflikt hervor. Und David wird richtig wütend auf Nabal und er beschließt, sich zu rächen. Und hier sind wir nun. Es ist ziemlich schnell eskaliert. Plötzlich ist es beschlossene Sache, dass David mit 400 Männern, 200 bleiben noch zurück, zu Nabal stürmen will, um ihn zu töten. Und nun sind wir da, wo wir am Anfang waren. Die Katastrophe steht vor der Tür. Der Schlamassel ist angerichtet, aber noch ist das Zeitfenster offen, um zu intervenieren. Noch kann man was tun. Noch ist das Schlimmste nicht geschehen. Noch besteht die Chance, etwas zu sagen oder zu tun und Schlimmeres zu verhindern. Und damit sind wir eben da angekommen, wo Abigail jetzt aktiv wird. Und das will ich euch auch mal vorlesen aus 1. Samuel 25, die Verse, die nach dem kommen, was wir schon gehört haben, die Verse 18 bis 31. Da nahm Abigail schnell 200 Brote, 2 Krüge Wein, 5 fertig zubereitete Schafe, 5 Säckchen mit geröstetem Korn, dazu 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Das alles packte sie auf einen Esel. Fällt mir auch gerade auf, ganz schön füf ja einen Esel, aber gut. Dann sagte sie zu ihren Knechten, geht schon mal voraus, ich komme gleich nach. Ihrem Mann Nabal aber sagte sie nichts davon. Abigail hatte sich auf ihren Esel gesetzt. Sie ritt auf der einen Seite des Berges hinunter. David und seine Männer kamen von der anderen Seite und so traf sie plötzlich mit ihnen zusammen. David hatte gerade noch geschimpft. Für nichts und wieder nichts habe ich aufgepasst. Alles, was diesem Kerl gehört, habe ich in der Wüste beschützt. Nichts ist weggekommen von seinem Besitz. Doch statt, dass er sich dafür bei mir bedankt, hat er mich schlecht behandelt. Gott soll nun David antun, was immer er will. Ich werde keinen von Nabals Leuten am Leben lassen, die da wie Hunde an die Wand pissen. Bis zum Morgen sind sie alle tot. Als Abigail sah, wie dass David ihr entgegenkam, stieg sie schnell von ihrem Esel hinab. Sie verneigte sich vor David bis zur Erde und warf sich mit dem Gesicht auf den Boden. Wie sie David so zu Füßen lag, sagte sie, mein Herr, es ist alles meine Schuld. Erlaub doch deiner Magd, offen mit dir zu reden. Bitte hör dir an, was deine Magd zu sagen hat. Mein Herr, du darfst Nabal nicht so ernst nehmen, diesen üblen Kerl. Der ist so, wie er mit Namen heißt. Nabal bedeutet Dummkopf und dumm ist er ja. Mein Herr, du hast deine Männer zu uns geschickt. Ich aber, deine Magd, war nicht da, als sie kam. Und nun, mein Herr, erinnere dich daran, beim Leben des Herrn und bei deinem Leben, der Herr selbst hat dich daran gehindert, dass du schwere Schuld auf dich geladen hast. Du hast nämlich kein Blut vergossen und dich nicht mit eigener Hand gerecht. Deinen Feinden aber soll es wie Nabal ergehen. Nabal wird bestimmt seine Strafe bekommen und alle, die meinem Herrn schaden wollen. Bitte nimm jetzt dieses Geschenk an, das deine Magd ihrem Herrn mitgebracht hat. Du sollst es unter den Männern verteilen, die meinem Herrn auf Schritt und Tritt folgen. Verzeih deiner Magd ihre Offenheit. Der Herr wird dir zu einem Königshaus verhelfen, das Bestand hat. Denn durch dich führt der Herr seine Kriege. Man wird dir nichts Böses vorwerfen können dein ganzes Leben lang. Und doch gibt es einen Menschen, der dich verfolgt und dich umbringen will. Trotzdem wird mein Herr sein Leben nicht verlieren, denn der Herr, dein Gott, bewahrt die Menschen, deren Namen im Beutel des Lebens verschnürt sind. Dagegen würde das Leben deiner Feinde wegschleudern wie einen Stein mit der Schleuder. Auch wird der Herr all das Gute tun, das er dir zugesagt hat. Er wird dich zum königlichen Hirten bestimmen, sodass du über Israel herrschst. Dann aber sollte mein Herr nichts bereuen müssen. Du musst dir nichts vorwerfen, dass du unnötig Blut vergossen und dich mit eigener Hand gerächt hast. Sonst könnte das für dich ein Hindernis sein und ein Stein des Anstoßes. Wenn also der Herr es gut mit dir meint, dann denk an deine Magd. Und um es vorwegzunehmen, David reagiert positiv auf diese Worte und bricht dann seinen Rachefeldzug ab und Nabal stirbt dann irgendwann später doch eines natürlichen Todes sozusagen und heiratet, David Abigail. Also das schon mal so ein bisschen, wie wenn man beim Buch vorblättert auf die letzten Seiten. Aber zurück zu diesem Moment, wo Abigail interveniert. Was Abigail hier macht, das ist schon ziemlich spektakulär. Sie ist diejenige, die den Ernst der Lage erkennt. Sie ist clever und sie schätzt auch David richtig ein, ganz im Gegensatz zu Nabal. Als sie von einem Diener erfährt, was ihr Ehemann getan hat, macht sie sich unverzüglich und auch ohne ihrem Mann Bescheid zu geben, mit ja großzügigen Geschenken auf den Weg und reitet David entgegen. Und mit einer überzeugenden Rede, in der sie sich für ihren Mann entschuldigt, gelingt es ihr, David davon abzuhalten, Nabal zu töten und kann dadurch größeres Unheil abwenden. Und ja, ich finde es schon ziemlich beeindruckend, wie zielstrebig sie hier vorgeht. Sie hat eigentlich keine Schuld an Konflikt, doch sie schreitet hier ein, sie übernimmt Verantwortung dafür, eine friedliche Lösung zu verhandeln. Und sie setzt sich hier ja auch über patriarchale Strukturen hinweg und handelt ziemlich eigenmächtig. Und ihr Mut hilft ihr, sich über diesen ja, als bösartigen Mann beschriebenen Nabal hinwegzusetzen und sich dann David zu stellen. Und mit dem, was sie sagt, da beweist sie ziemlich großes diplomatisches Geschick. Und sie stellt hier auch ja, ihr eigenes Ego hinten an. Sie geht mutig in ein mit Sicherheit nicht angenehmes Gespräch. Und sie wird hier zur Krisenmanagerin. Sie blickt hier über den Horizont ihrer Ehe, ihres bisherigen Lebens hinaus und sieht Gottes Verheißung für David. Und sie beweist Menschenkenntnis und Mut. In ihrer Rede an David wird sichtbar, dass sie nach dem Willen Gottes fragt und das große Ganze sieht. Sie schaut auf das, was Gott David und auch Israel verheißen hat. Und ja, um Gottes Willen zu erfüllen, da ordnet sie ihr eigenes Ego unter und kommt ja in einer Demut auch zu David. Ihre Strategie ist hier, die Schuld auf sich zu nehmen und David damit auch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und sie zeigt ihre Stärke und ihre Klugheit in diesem Moment, dadurch, dass sie selbst hier einen Schritt zurückgeht und so dann ein Friedensangebot unterbreitet. Und mit ihren klugen Worten bringt sie David zur Vernunft und verhindert so Schlimmeres. Und David hört ihr zu und lässt schließlich von seinen Racheplänen ab und somit wird dann Schlimmeres verhindert. Ich glaube, von ihr lernen wir, dass mutige Kommunikation tatsächlich Pläne umstürzen kann und auch Großes verändern kann. Ich meine, inmitten eines eskalierenden Konflikts, wenn beide Parteien stur sind und sich auch nicht nur einen Zentimeter bewegen wollen und zurückweichen wollen, da wird es sehr schwierig, eine ruhige und friedliche Lösung zu finden. Und hier bei Abigails Geschichte merken wir mal, okay, es gibt Momente, in denen es auch klug ist, mal einen Schritt zurückzugehen, das eigene Ego mal unterzuordnen. Nicht um jeden Preis gewinnen zu wollen. Zumindest, wenn es darauf ankommt, einen Konflikt auch deeskalieren zu wollen. Hier sehen wir, bevor es richtig schlimm eskaliert und David mit seinen 400 Mann auf Nabal zustürmt, rettet Abigail mit ihrer Krisenkommunikation nicht nur Nabals Leben, sondern sie rettet auch David davor, sich die Schuld dieses Rachefeldzugs aufzuladen. Und Abigail gibt David eine gesichtswahrende Möglichkeit, von diesem Rachefeldzug abzusehen und erklärt ihm, was Gott mit ihm vorhat und wie sehr dieser Rachefeldzug ihn auch belasten würde, seine Verheißung zu leben. Ja, Gott schickt Abigail zu David als Prophetin. Sie hilft ihm, auf Gott zu hören und seine Berufung zu leben. Sie sieht David nicht einfach als Bedrohung ihres Mannes oder als Bandenführer, der durch die Lande zieht. Nein, sie schaut im Glauben auf David. Und im Glauben sieht sie, was aus David werden wird, nämlich ein König. Und wie gut, dass Gott David so jemand schickt. Nachdem der Prophet Samuel gestorben war, nimmt Abigail die Rolle der Prophetin ein und wird zu einer ganz wichtigen Beraterin für David. Drei Impulse möchte ich aus dieser Geschichte von Abigail herausziehen. Der erste Impuls ist, Abigail inspiriert, dass auch wir mutige Krisenkommunikatoren und Krisenkommunikatoren werden können. Als Abigail ja merkt, dass es noch nicht zu spät ist, da ist sie mutig. Sie setzt alles in Bewegung und geht ins Gespräch mit David. Und ich meine, gerne vermeiden wir ja die schwierigen Gespräche. Das Kennen wir wahrscheinlich auch alle. Und das, was Abigail hier macht, das fühlt sich mit Sicherheit nicht angenehm an. Sie muss einige Hürden überwinden. Im Text wird dann beschrieben, sie verneigt sich, sie wirft sich sogar zu Boden, also ziemlich extrem für unsere heutigen Verhältnisse. Sie begibt sich in die Position der Bittstellerin und läuft Gefahr, dass David ihr überhaupt nicht zuhört. Doch sie sieht in ihrem Vorgehen und in ihrer Bitte einen höheren Nutzen und sie weiß, dass Gott etwas mit David vorhat. Und sie überwindet dann manche Hindernisse, manche Hürden, die sie vorher gespürt hat und geht in dieses schwierige Gespräch hinein. Und ja, das kann für uns heute ein Beispiel sein. Es lohnt sich, schwierige Gespräche zu führen, Deeskalationsversuche zu unternehmen und ja, damit auch Schlimmeres zu verhindern. Der zweite Impuls aus Abigails Geschichte, so wie es für David wichtig war, dass Abigail interveniert hat, da hoffe ich, dass Gott uns solche diplomatischen Propheten und Prophetinnen vorbeischickt, die uns auch mal innehalten lassen und nach dem Willen Gottes fragen lassen, bevor wir weiter eskalieren. Und dafür will ich beten, und dass Gott mir immer wieder kluge Menschen vorbeischickt, die mehr sehen als ich gerade in einem Moment, wo ich vielleicht ja, mich aufrege, wie David sich ja auch aufgeregt hat. Menschen, die etwas von Gottes Verheißung für mein Leben erkennen. Menschen, die meine Sicht hinterfragen und ja, mich das sehen lassen, was Gott in mir sieht. Und der dritte Impuls, ich muss auch an all die Menschen denken, die zum Beispiel im diplomatischen Dienst sind, die ständig auf der ganzen Welt mutig in schwierige Gespräche hineingehen und viele eskalierende Konflikte deeskalieren. Und ich bin dankbar für all die Menschen, die Schlimmeres verhindern und durch kluge, manchmal vielleicht auch demütige Worte friedliche Lösungen finden. Gut, dass es kluge und diplomatische Menschen auf dieser Welt gibt, denen Gott immer wieder auch die richtigen Worte schenkt, um so manche Katastrophe zu verhindern. Ja, Abigail ist eine außergewöhnliche Frau, von der uns im Alten Testament hier überliefert wird. Sie ist klug, mutig, hat die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Gräben zu überwinden. Sie hat Menschenkenntnis, Gottvertrauen, Besonnenheit, Selbstsicherheit und auch einen weiten Horizont. Und das macht sie zu einer weisen Frau. Sie zeigt uns, in Konflikten hilft es, mutige Schritte zu wagen, das eigene Ego auch mal hinten anzustellen, im Vertrauen auf Gott. Und ich hoffe, dass Gott uns immer wieder die Weisheit schenkt, Worte zu finden, die zu Frieden führen. Und ja, so kann Abigails Geschichte vielleicht heute eine Motivation sein, zu intervenieren, bevor es zu spät ist. Und darum zu bitten und darauf zu vertrauen, dass Gott uns kluge Worte in solchen Momenten schenkt. Amen.